Meine erste Frage an Sie ist, gibt es so etwas wie einen guten Musikgeschmack?
Naja, das kommt jetzt darauf an, wen Sie fragen. Also wenn Sie MusikwissenschaftlerInnen fragen, die werden wahrscheinlich sagen, na klar, es sei denn, Sie beschäftigen sich sehr mit Soziologie, dann werden die wahrscheinlich sagen, kommt drauf an. Ich würde sagen, nein, es gibt keinen guten Musikgeschmack.
Ja, also hier in der Arbeit, hier im freien Radio, habe ich schon immer das Gefühl, es gibt einen guten Musikgeschmack und ich habe sehr oft das Gefühl, ich müsste diesem guten Musikgeschmack gefallen. Und der ist jetzt hier sehr, so ein alternativer Musikgeschmack, sehr punklastig. Ja, da würde ich gleich mal dran anknüpfen. Warum gibt es denn diese Norm oder dieses Narrativ vom guten Musikgeschmack?
Naja, es kommt ja immer darauf an, in welchen Schichten man sich bewegt, beziehungsweise welche Schichten da beleuchtet werden. Also, und klar ist es zum Beispiel, dass so eine sehr bildungsbürgerliche Schicht und auch WissenschaftlerInnen das Feuilleton halt dominieren, auch so ein bisschen in der Adorno-Tradition stehend und dann natürlich in gewisser Weise diktieren, was jetzt gut und was wertig ist. Und aber auch in Szenen gibt es natürlich dann den guten und den schlechten Musikgeschmack. Also auch vieles dann, was außerhalb der Szene ist, ist dann wahrscheinlich nicht so gut. Es kommt immer darauf an, wo man sich bewegt.
Vielleicht daran gleich anschließen. Sie haben jetzt von Szenen und von sozialen Milieus gesprochen, in denen es einen bestimmten guten Musikgeschmack gibt. Was ist denn vielleicht gerade so ein bisschen das Dominante daran, der dominante gute Musikgeschmack? In welche Richtung geht es gerade so?
Das ist irgendwie auch sehr schwierig zu sagen, weil ich finde, dass die Charts oder das, was am meisten gehört wird in Deutschland, nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was in Zeitungen oder in den Medien als gut oder als richtig besprochen wird. Zum Beispiel hören über 20% aller deutschen Schlager. Das wird jetzt eigentlich immer noch nicht wertfrei besprochen in den Medien.
Wir könnten ja, ich sage jetzt mal, das vielleicht wahrgenommene Gegenteil eines vermeintlich guten Musikgeschmackes, der ja, wie wir gerade gehört haben, gar nicht so einfach zu beschreiben ist und vielleicht auch so gar nicht existiert, wird ganz gerne unter dem Begriff Guilty Pleasure auch thematisiert. Und ich kenne auch also jede Menge Freundinnen und wir haben es ja gerade auch gehört, die sagen, ja, also ganz ehrlich, ich höre dann doch, also ich habe auch eine Mitbewohnerin, die sehr leidenschaftlich Schlager hört und ist auch ganz klassisch als Guilty Pleasure bezeichnet. Aber was würden Sie denn sagen, ist denn eigentlich wirklich aus Sicht der Musikwissenschaft ein Guilty Pleasure oder was können wir darunter verstehen?
Naja, das ist jetzt auch wieder eine Frage der Wertsetzung. Also Guilty Pleasure ist ja vom Wortsinn her, beinhaltet das ja schon, dass man sich dafür schuldig fühlt, irgendwo auch ein bisschen schämt dafür. Also das ist ja irgendeine Art von Musik, die mit dem eigentlichen Musikgeschmack, der ja wie auch immer jetzt durch Sozialisation oder auch durch Bildung oder ja einfach auch ja durch ganz persönlichen Geschmack irgendwie entstanden ist, dem irgendwo entgegensteht. Also etwas, was man eigentlich nicht mit seiner eigenen Person verbunden wissen will. Also wenn man jetzt irgendwie gerne Punk hört und gern sich damit rühmt, ganz viele Alternative Bands zu hören, da wird man wahrscheinlich dann sagen, ach ja, aber oder Madonna, das ist jetzt meine Guilty Pleasure, weil es einfach gar nicht ins Bild passt. Das wäre jetzt von meiner Definition aus ein Guilty Pleasure. Wobei ich ja der Meinung bin, dass man sich überhaupt nicht für irgendwas schämen sollte an Musik, außer man hört jetzt irgendwie ja rechte Musik oder so.
Also ich persönlich gehe immer davon aus, dass die Scham irgendwie dazu dient, eine bestimmte Norm aufrechtzuerhalten. Und irgendwo würde ich mal behaupten, wird die Norm ja aufrechterhalten, indem man eine bestimmte Musik, und ich würde mal sagen, das ist halt häufig Popmusik oder Schlagermusik, eben in die Scham-Ecke schiebt.
Ja, exakt so sehe ich das auch, ja.
Aber vielleicht dazu die Frage, wo kommt denn diese Scham dann her? Also ist es ein sich in dem Moment ein internalisiertes sich selbst schämen oder ist es auch das beschämt werden oder das ist es vielleicht auch vorauseilender Gehorsam, die Erwartung des beschämt werdens? Also ich kenne das auch, dass Leute das so vorwegschicken, ne? Also bevor sie sagen, dass sie dieses eine Aberlied so gut finden, sagen sie schon mal vorneweg in Erwartung der Beschämung, es ist natürlich ein Guilty Pleasure, aber...
Exakt so ist es auch. Ich glaube, jetzt alleine im Zimmer oder so dreht jeder den Abba-Song auf, für den er sich jetzt eigentlich schämt oder bei dem er vorweg schickt, ja, das ist mein Guilty Pleasure oder ja, das höre ich ja eigentlich gar nicht, aber das mag ich jetzt mal oder so. Und ich glaube, dass irgendwo ist eigentlich immer nur in einem sozialen Kontext dann von Relevanz ist, ob man sich jetzt für etwas schämt oder auch eben nicht. Alleine kann man ja eigentlich fast alles hören.
Ja, das finde ich eine spannende These. Ich hatte tatsächlich genau diese Überlegung auch mit Freundinnen. Da haben wir auch überlegt, ob man sich immer nur schämt, wenn man unter Leuten ist, oder ob man sich alleine auch schämt. Mhm. Und ich glaube, da würde ich so ein bisschen die Frage ausweiten auf die Inhalte. Also schäme ich mich für eine Popmusik, weil sie irgendwie nicht dem, wie es jetzt vielleicht Bourdieu sagen würde, dem legitimen Geschmack angehört? Oder schäme ich mich dafür, weil es konkret menschenfeindliche, rassistische, sexistische Inhalte hat? Kann man da nochmal unterscheiden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass man sich vor sich selbst, also für seinem eigenen Weltbild, was wahrscheinlich noch ein bisschen gefestigter sein sollte als der Musikgeschmack, dann auch irgendwie vor sich selbst schämt, wenn man sagt, ah, dass der Text, eigentlich, wenn ich den lese, wird mir ganz schlecht dabei, aber da habe ich jetzt mitgewippt oder finde den Beat gut oder so. Ich glaube, dass es vielen Leuten schon mal passiert. Also gerade bei Rap-Songs passiert das dann, die vielleicht in einer anderen Sprache sind, passiert das dann auch oft, dass man dann irgendwie mal sich die Lyrics anguckt und denkt, ach du Schande, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit mitgesungen? Ja, also da kann man sich sicherlich auch für sich selbst schämen, aber ich glaube, der größere Faktor ist immer noch die Wirkung nach außen.
Inwiefern, jetzt kam noch die Rap-Musik dazu und ich dachte gerade so, ne, also die einen schämen sich für Schlager, die nächsten schämen sich für Pop, die nächsten schämen sich für Rap. Ich sag mal, je feuilletonistischer es vielleicht wird, desto kleiner wird vielleicht auch das Bild vielleicht, also ist so ein Gefühl zumindest ein diffuses, das ich habe. Und ich habe mich gerade gefragt, inwiefern die Art dessen, für was man sich schämt, also was dann ein Guilty Pleasure ist, was davon im eigenen Gefühl eingeschlossen ist, inwiefern das auch zusammenhängt mit einem Klassenbewusstsein, mit einer Klasse, mit Privilegien und der Zugehörigkeit oder dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer gesellschaftlichen Gruppe.
Ja, da sind wir ja wieder in dem Bereich auch ein bisschen Richtung Außenwirkung, aber wo auch das eigene Weltbild oder die eigene Sozialisation oder was man auch von sich selbst erwartet, ein bisschen mitspielt. Also ich habe jetzt das Beispiel Rap zum Beispiel gewählt, weil das eine Musikrichtung ist, wo gerade jetzt bei englischsprachigen Rap und bei auch insbesondere bei älteren Sachen, zum Beispiel jetzt irgendwie Eminem-Texte, manchmal echt Sachen dabei sind, wo man sich wirklich heutzutage an den Kopf greift, auch zu Recht an den Kopf greift. Und ja, das ist für mich ein sehr plakatives Beispiel zwischen innerer Erwartungshaltung an einen selbst, aber auch irgendwie Außenwirkung, weil die anderen das vielleicht auch wissen, dass das vielleicht problematisch ist, dass man das da vielleicht nicht so gerne zugibt. Aber ich finde, das sind jetzt eigentlich alles Beispiele, die jetzt ja vom Harmlosen, ich finde das irgendwie schön, obwohl es nicht kulturell hoch angesehen ist, so ein bisschen weggehen. Also das finde ich nochmal, ist ja nochmal eine andere Kategorie.
Ja, dann bleiben wir doch noch bei diesem, was kulturell nicht hoch angesehen ist. Vielleicht mal so ganz grundsätzlich, was ist denn nicht hoch angesehen? So aus musikwissenschaftlicher Perspektive. Schlager. Mhm.
Schlager. ja, also ich erforsche Schlager und es ist, also ich schreibe meine Doktorarbeit über Genderaspekte im deutschen Schlager. Und es ist erstaunlich, wie populär diese Musikrichtung ist und wie wenig da mittlerweile, da schon erforscht wurde. Also es ist eine riesengroße Forschungslücke im Bereich Schlager, obwohl das über 20% aller Menschen hören. Und auch jetzt irgendwie im Feuilleton findet es halt auch nicht statt, also wenn dann irgendwie auf ironischer Ebene.
Da würde mich jetzt gleich mal interessieren, weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, was sind denn so für Gender-Aspekte in Schlagermusik? Was lässt sich da so finden?
Da lässt sich eine ganze Menge finden. Ich mache zum Beispiel auch sehr konkrete Songanalysen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen den Song Du hast mich tausendmal belogen von Andrea Berg analysiert, der natürlich ein sehr rückschrittliches Frauenbild zeigt, da sie wieder zu ihrem Mann oder zu ihrem Lebensgefährten zurückkehren möchte, obwohl er sie tausendmal belogen hat und auch sich an die Spielregeln in der Beziehung, nämlich Treue, anscheinend nicht gehalten hat. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine große Internationalisierung im Schlager und auch eine große Professionalisierung. Also da wird sich angelehnt an die Popmusik, da werden große Bühnenshows veranstaltet und da gibt es mittlerweile auch ein bisschen progressivere Texte. Also die Helene Fischers neuem Album gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Die erste deiner Art, was eigentlich eine feministische Hymne ist. Also auch da wird sich jetzt etwas Richtung Postfeminismus, was Beyoncé, die Konsorten und Taylor Swift ja schon lange von sich behaupten, dass sie Feministinnen sind, auf das wird sich im Schlager jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren durchsetzen.
Mir ist tatsächlich, ich war auf dem CSD, dem Christopher Street Day in Altenburg und war überrascht davon, wie textsicher die so 14-, 15-, 16-jährigen Queers beim Mitsingen von Schlagertexten waren. Ist mir dazu direkt eingefallen.
Ja, das ist überraschend.
Und ich meine, es gibt ja auch da so eine Aneignung, wenn ich denke an Drag-Performances beispielsweise, aber auch wenn ich denke an die ein oder andere queere Party, wo durchaus Schlager und auch Popmusik, auch teilweise, ja, auch Mucke mit, würden wir sagen, eher problematischen Texten, also sehr sexistischen Texten, ne, sich angeeignet wird und dann wieder performt wird und damit irgendwie auch ein Umgang stattfindet. Da ist so irgendwie so Kitsch dabei, da ist Camp dabei, das wird irgendwie auch vielleicht ein bisschen eher verqueert, alleine schon durch die Frage, wer performt dann diesen Text plötzlich. Genau, also es gibt so eine Aneignung davon durch die queere Szene und dann haben wir uns gefragt, inwiefern eine Ablehnung dieses Kitschigen und Populären vielleicht auch mit einer Ablehnung von Queerness zusammenhängt oder einhergeht.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich finde diese queere Aneignung von Schlagern eigentlich immer irgendwie sehr schön und bricht irgendwie auf vieles dann nochmal ironisch oder halt auf eine campe Art und Weise auf. Ich glaube aber auch, dass diese Ablehnung von vielen, was irgendwie camp, was queer ist oder was auch Frauen interessiert oder was Schlager wird nun mal von, also meistens von Frauen halt gehört, dass das auch so ein bisschen internalisierte Misogynie, ein bisschen auch Queerfeindlichkeit ist, die da auch immer mitschwingt. Und das muss man halt auch immer mitdenken, dass viele, ja, populäre Konsumgüter, die irgendwie queer oder weiblich konnotiert sind, meistens noch schlechter angesehen werden als alle anderen.
Ja, oder es geschieht dann so, dass sie quasi durch eine queere Szene irgendwie angeeignet und dann auch cool gemacht werden, bis es sich dann irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft verbreitet, aber sich vielleicht dessen auch bedient wird und so dieser Hintergrund der queeren Szene irgendwie so ein bisschen ausradiert wird.
Ja, also natürlich ist das dann auch so ein bisschen ausradiert, aber man kann es vielleicht auch ein bisschen positiver sehen und sagen, okay, queere Themen oder queere Aneignungen werden so weit normalisiert, dass sie dann auch in der Alltagswelt Platz haben. Vielleicht hilft das auch ein bisschen gegen Diskriminierung. Vielleicht.
Jetzt würde mich noch was interessieren, weil es ist jetzt ja gerade so, dass der Begriff des Guilty Pleasure sehr, also zumindest so in meinem sozialen Milieu irgendwie sehr verbreitet ist und gleichzeitig das ein Geschmack der Massenmusik ist, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich habe trotzdem sich in einem sehr bildungsprivilegierten und vor allem sehr stark individualisierten Milieu bewegt. Und da würde mich total interessieren, wie passen so ein Individualismus und eine Musik der Massen auch zusammen?
Ja, also eigentlich eher über die ironische Brechung oder über die Guilty Pleasure, wie Sie sagen, weil wenn man einfach sagt, so völlig ironiefrei, ja, ich höre halt gern Schlager, dann ist man ja eigentlich aus vielen Kreisen, die Sie beschreiben, denen Sie sich bewegen, denen ich mich höchstwahrscheinlich auch bewege, da ist man dann irgendwann nicht mehr so gut angesehen oder es erzeugt Stirnrunzeln oder die Leute denken, ach ja, die meint das eh ironisch.
Das ironische Hören, oder das Guilty Pleasure Hören, das Trash ist ja auch gerade richtig in und das finde ich auch so eine, also für mich hat das auch was von so Distanzierungsoperationen, ne? Also wenn ich es Guilty Pleasure nenne, wenn ich es ironisch höre, wenn ich Trash höre oder mich auch, das geht ja auch in die Mode rein oder so, mich trashy anziehe oder so. Ich habe das Gefühl, da finden so Distanzierungen statt und ich frage mich, ist das eine äußere und innere Distanzierung wirklich von dem, was ich da dann in dem Fall höre und konsumiere? Oder ist es eher so eine äußere Performance einer Distanzierung, aber eigentlich packt es mich vielleicht doch an? Also vielleicht, also warum höre ich es denn überhaupt, wenn ich auch innerlich davon distanziert bin? Oder bin ich vielleicht trotzdem irgendwo berührt von dem Schlagertext, aber distanziere mich schön mit meiner Ironie davon?
Also ich bin der Meinung, dass niemand privat, wenn er alleine ist, ironisch irgendetwas hört oder ironisch irgendetwas trägt. Das ist immer eine Kommunikation nach außen, die da stattfindet. Und ja, also vielleicht wird man dann irgendwie doch vom Schlager berührt und hat es irgendwie am Anfang erst nur ironisch gehört. Also ich muss sagen, es ging mir selber so. Zu Beginn meiner Arbeit fand ich Schlager natürlich total doof und so weiter, aber je länger ich mich damit beschäftige, desto eher muss ich sagen, ach, da gibt es schon ein paar Songs, die wirklich nicht schlecht sind.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, nicht schlecht sind. Was finden Sie daran? Was sehen Sie da drin?
Die sind irgendwie eingängig, die machen Laune, die sind irgendwie interessant produziert. Die haben vielleicht auch ein schönes Musikvideo. Vielleicht ist der Text auch nicht ganz stumpf oder arbeitet auch irgendwie auf einer intelligenten Ebene. Oder es ist halt auch einfach lustig, lärmig und hat einen guten Beat. Das ist auch manchmal einfach okay in manchen Situationen.